Aber kennt ihr den schon? Treffen sich zwei Propheten, sagt der eine, dir geht's gut, wie geht's mir? Also ist nett, dass ihr trotzdem lacht. Ich wollte euch noch zwei Bücher vorstellen, also das muss einfach sein. Wir haben ja gestern Freitag darüber geredet, über warum Heilung Teil des Evangeliums ist. Und da würde ich euch gerne ein Buch empfehlen von F.F. Bosworth. Nicht zu verwechseln mit Boskops, das sind Äpfel, sondern Bosworth, Fred Francis hieß er, war ein amerikanischer Heilungsevangelist. Und er hat eigentlich als Evangelist angefangen und irgendwie hat er dann gemerkt, dass das nicht so die Erfolge bringt, wie er das gerne hätte. Und ist dann darauf gekommen, dass Jesus eigentlich, wenn er seinen Jünger losgeschickt hat, immer einen doppelten Auftrag gegeben hat, nämlich predigt und heilt. Und dann hat er gesagt, okay, die Methode werde ich auch anwenden und hat angefangen, sehr konsequent über Heilung zu predigen und hat dann halt festgestellt, dass je mehr Kraft Gottes da war, umso mehr Leute sich auch bekehrt haben und dass also seine Evangeliumsverkündigung wesentlich effektiver geworden ist ab dem Moment, wo das Übernatürliche auch reingekommen ist und hat es deswegen dann halt auch als Methode verwendet. Und in diesem tollen Buch hier, Christus, unser Heiler, redet er ganz extrem viel darüber, warum wir davon ausgehen können, dass Gott immer heilen will und dass Gott alle Grundlagen gelegt hat und er hat also wesentlich mehr als meine 6 Punkte. Also das ganze Buch geht eigentlich bloß über diese Frage. Also kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr es lesen wollt. Wir haben 2 davon am Büchertisch. Ich weiß auch nicht warum, aber wir verkaufen die Dinger fast gar nicht. Irgendwie interessiert das scheinbar keinen, aber ich fand es total gut. Und dann eins, das müsst ihr gelesen haben, also wirklich, müsst ihr wirklich, wer bei Vineyard ist, der muss es eigentlich kennen, ist von Marlene Wattling, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, übernatürlich über die Geschichte der Vineyard-Bewegung und ganz viel über John Wimber und das hat mich also total berührt, das Buch. Also ich habe manche Tränen darüber vergossen und ich erinnere mich, dass ich 2 Predigten zu Hause habe ausfallen lassen und stattdessen aus dem Buch vorgelesen habe. Und das ist also schon für mich echt was ganz Besonderes, weil ich liebe es zu predigen und ich hasse es, wenn ich was anderes machen muss. Aber das war also so gut, wie das hier auf den Punkt gebracht worden ist, dass ich gar nicht anders konnte, als das dann vorlesen. Also das ist echt super empfehlenswert, kostet auch nicht viel, nur 9,95 €. Und toll, du hast es gelesen? Okay, ihr könnt euch nicht dran erinnern, aber Schoko hat daraus vorgelesen. Und es hat euch garantiert gesegnet. Das sehe ich euch an. Richtig, genau. Mit dem Fahrrad? Mit Taxifahrer. Ach ja, da kann ich auch, ach, da werde ich ganz traurig, wenn ich das. Wahnsinnsgeschichte. Ah, tolles Buch. Also wirklich, wenn ihr nur ein Buch überhaupt lest, dann lest die Bibel. Und wenn ihr noch ein anderes lesen wollt, dann natürlich übernatürlich. Ja, jetzt geht's also um das ganz große Thema, wie man eigentlich in Heilung reinkommt. Und es geht mir jetzt ganz besonders darum, ein paar Blockaden zu identifizieren, die wir normalerweise mit uns bringen, wenn es um das Übernatürliche geht. Also es geht gar nicht mal um Heilung jetzt nur im engeren oder ausschließlichen Sinne, obwohl alle meine Beispiele wahrscheinlich aus dem Heilungsbereich kommen werden. Aber das, was ich jetzt mache, ist im Grunde genommen anwendbar für alles, was es im Bereich des Geistes gibt. Also auch wenn du im Prophetischen eher bewandert bist und das irgendwie so dein Thema ist, irgendwie ist das auch genauso darauf anwendbar wie Heilung. Also schon irgendwie ein ziemlich wichtiges und großes Oberthema. Und ich weiß, dass das ein bisschen anstrengend wird. Also es kommen jetzt ganz viele Namen und ein paar Daten und alles Mögliche. Also man muss definitiv mitdenken. Ich weiß, dass das bei manchen Christen verpönt ist, aber wir haben ja irgendwie das Gehirn auch, damit wir es verwenden. Und das ist gar nicht schlecht, das hin und wieder mal zu tun. Und also ihr müsst auf jeden Fall gut mitarbeiten. Und ihr könnt damit weiterarbeiten. Also ich bin sehr sicher, dass wahrscheinlich jeder so einen Punkt finden wird, wo Gott dich anspricht und wo du dann in der Zukunft halt weiter dran arbeiten kannst. Und ich möchte euch auch bitten, das zu machen. Weil so ein Heilungsseminar, das verändert keinen Menschen. Also das, was ihr jetzt hier an einem Tag hört, also ein paar Sachen werdet ihr euch merken, ein paar andere Sachen werdet ihr euch sowieso nicht merken, weil das schon viel zu viel ist, wie was reingekommen ist. Ein paar Sachen werden euch segnen, ein paar Sachen regen euch vielleicht sogar auf, keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich nicht wirklich viel mit euch machen, wenn ihr nicht nachher weiterarbeitet daran. Und ich hoffe, dass ihr schon so ein paar Punkte gefunden habt, dass vielleicht schon einer da ist, der sagt so, ja, mir liegt das Barmherzigkeitsding eigentlich echt am meisten auf dem Herzen, ne? Wie Kranke pflegen und so. Dann geh weiter in die Richtung. Und vielleicht sind ein paar da, die schon sagen so, ja, irgendwie das ganze Glaubensding, Kenneth Hagin und so, voll super. In die Richtung möchte ich weitergehen. Also dann bitte mach das. Ey, lies alle Bücher, die du darüber lesen kannst und geh weiter in die Richtung. Oder vielleicht sagt jemand, ja, Seelsorge, das hat mich immer schon interessiert, wie so ein Mensch eigentlich funktioniert, und ich habe die ganze Traumdeutung von Sigmund Freud durchgelesen. Also dann hast du garantiert ein Charisma in der Richtung, sonst normale Menschen lesen es nicht durch. Ich habe es auch gelesen, aber bin auch kein normaler Mensch. Also dann geh auf jeden Fall in die Richtung weiter. Also mach etwas mit dem, was du hier hörst. Und das wäre echt verschwendete Zeit, wenn du nichts daraus machst. Also dann hättest du die 15 Euro oder was das kostet, irgendwie besser anders angelegt. Also nimm es eher irgendwie als einen Startschuss für eine Reise und eben auch das, was jetzt im Zukünftigen kommt. Nimm das auch als Startschuss, um dich weiter verändern zu lassen von Jesus und weiterzukommen. Die Stelle, um die letzten Endes alles geht, ist Römer 12, Vers 12. 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Da müssen wir uns ein bisschen mit auseinandersetzen. Also ihr habt schon gemerkt, es ist schon so eine Leidenschaft von mir, das Wort Gottes und das richtig ordentlich irgendwie unter die Lupe zu nehmen und auseinanderzunehmen. Und ich habe mit dem Vers eine ganze Weile zugebracht, weil nämlich im Griechischen eine total abgefahrene Verbform dasteht für dieses werdet verwandelt oder lasst euch verwandelt, dann ganz verschiedene Bibelübersetzungen, also Möglichkeiten, das zu übersetzen. Und das Abgefahrene ist, wenn du es im Griechischen mal nachliest, ist es ein passiver Imperativ. Und das habt ihr ja bestimmt im Deutschunterricht, habt ihr ja Grammatik gehabt. Und da gibt's ein Imperativ. Ein Imperativ ist eine Befehlsform. Das heißt so, geh Kaffee machen. Einfach ein Befehl. Und das kann eigentlich nicht passiv sein, denn passiv ist eigentlich, lass dir Kaffee machen. Ist nichts, was aktiv ist. Eigentlich so vom Deutschen her würdest du denken, eine Befehlsform muss immer aktiv sein. Und im Griechischen ist es also anders. Und eigentlich ist es eine Aufforderung, die Paulus sagt, nämlich, lasst euch verwandeln. Sorgt aktiv dafür, dass Gott euch verwandelt. Und meistens meine ich, dass wir es entweder passiv verstehen oder dass wir es aktiv verstehen. Und es gibt so Leute, die sagen, ja, wenn ich weiterkommen will mit Gott, dann muss ich aktiv sein. Gott hilft denen, die sich selber helfen, und wenn ich richtig Gas gebe, dann wird das einen Nutzen haben. Und da gibt es ja so Menschen, die sind extrem willensstark und die freuen sich dann darüber, dass sie das auch in der Bibel finden und meinen, dass alles von ihnen abhängig ist und rödeln und meinen, dass so dann die Veränderung kommt. Und wenn du mal in einen christlichen Buchladen gehst, vielleicht kannst du das ja bestätigen, dann gibt es eigentlich immer so diese Bücher mit Anleitungen, wie du dir in 30 Tagen, wer weiß was, alles abgewöhnen kannst, oder wie du in 30 Tagen dir, wer weiß was, angewöhnen kannst, nämlich irgendwelche Gebetsdisziplinen oder Bibellesen oder sonst etwas. Und es kommt halt alles wieder darauf an, was ich mache. Und für ein paar Leute funktioniert das, aber es gibt auch irgendwie so Leute, wie ich leider selber einer bin, die nicht so besonders willensstark sind. Und meine Erfahrung ist halt, ich kann mir, wer weiß, was vornehmen, aber meistens funktioniert das nicht. Deswegen nehme ich mir auch zu Silvester nichts mehr vor, weil ich weiß, irgendwie spätestens am 3. Januar ist das schon wieder vorbei, was ich mir da vorgenommen habe. Und ich kriege das also Kraft meines Willens eigentlich ungefähr überhaupt nichts hin. Weiß nicht, ob sich der eine oder andere vielleicht von euch da drin wiederfindet. Also es soll solche Menschen geben. Und dann gibt's halt die anderen Leute, die sehen das total passiv und meinen, ja, eigentlich ist doch Gott derjenige, der mich verändern muss. Und setzen sich hin und warten. Und solche Leute gibt es super viele. Das sind meistens welche, die haben irgendwann mal eine Prophetie gekriegt, dass Gott etwas Riesengroßes in ihrem Leben machen will. ist sowieso komisch, ne? Wenn man eine Prophetie kriegt, dann ist das irgendwie immer was Riesengroßes. Und ich weiß auch nicht, ob das immer so hundertprozentig stimmt. Aber so gibt es eben ganz viele Leute, die sagen, ja, Gott hat mir gesagt, ich werde Prediger sein und ich werde wie vor Hunderttausenden von Leuten reden. Oder Gott hat mir gesagt, ich werde Apostel und habe super viele Gemeinden unter mir oder was auch immer. Und man sieht in ihrem Leben nichts davon. Es passiert und passiert und passiert einfach nichts, weil sie darauf warten, völlig passiv, dass Gott das irgendwann einmal macht. Und beide von diesen Extremhaltungen sind falsch. Es ist falsch zu meinen, wie das alles an dir liegt und dass letzten Endes ja, Gott doch so ein bisschen Segen dazu tut, aber dass letzten Endes alles von dir abhängig ist. Und es ist auch falsch, passiv zu sein. Das ist genauso, als wenn du sagen würdest, so, wenn Gott wollte, dass wir fliegen, dann wird er uns ja Flügel gegeben haben und deswegen steigen wir nicht in Flugzeuge. Das wäre also völlig dumm. Und die Wahrheit ist genau dazwischen. Die Wahrheit ist, es ist ein passiver Imperativ und Paulus sagt uns hier, wenn wir verwandelt werden wollen, müssen wir uns auf jeden Fall Gott aktiv aussetzen und müssen ihm die Möglichkeit geben, etwas an uns zu machen. Und dahinter steht eigentlich, wenn du Gott so eine Gelegenheit geben willst, da stehen so Sachen wie, geh in Gottesdienst, lass für dich beten, hör vielleicht mal eine Predigtkassette, lies mal Bibel, gib Gott eine Möglichkeit, dich anzusprechen. Meistens sind es ja gerade irgendwie solche Gelegenheiten, wo Gott etwas an uns macht. Und es ist eher selten, dass man nachts aufschreckt und der Engel steht dann irgendwie vor dem Bett und macht irgendwas. Also normalerweise ist es ja tatsächlich so, wenn wir Gott die Gelegenheit geben, etwas an uns zu machen, dann macht er auch was an uns. Und das ist unser Job dabei. Unser Job ist es, einfach zu nehmen. Unser Job ist es, uns Gott auszusetzen. Und wenn wir uns ihm aussetzen, dann wird er irgendwas bei uns machen. Ist vielleicht ein Prozess, der über Jahre dauert, aber solange wir Gott nicht die Möglichkeit geben, kann er eigentlich auch nicht viel tun. Ist ja klar, wer das Wort Gottes kennenlernen will, der sollte hin und wieder mal Bibel lesen, sonst wirst du es nicht kennenlernen. Und wer möchte irgendwie, dass Jesus ihn erfüllt, der sollte hin und wieder mal für sich beten lassen, ist ja klar, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du was vom Heiligen Geist merkst. Und das Zweite, was interessant ist, ist, Paulus redet hier ja von der Veränderung des Sinnes. Und der Sinn vom Griechischen her wiederum verstanden, ist nicht das Denken. Also ich habe das ganz oft irgendwie so gelehrt bekommen, dass man das Denken ändern kann und dass man sehr bemüht sein sollte, als Christ schlechte Gedanken beiseite zu schieben. Und ganz ehrlich, wer das mal ausprobiert hat, das ist Stress ohne Ende. Als ich mich bekehrt habe, irgendwie noch ganz viele Probleme hatte mit Gedanken, Sünden, an Sachen gedacht, von denen ich jetzt gar nicht reden will, da hat man mir das auch gesagt, so jedes Mal, wenn du einen unreinen Gedanken hast, dann komm damit zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und bitte ihn, dass du nie wieder so einen Gedanken hast. Und das habe ich konsequent umgesetzt, also bestimmt 2-3 Wochen lang. Jedes Mal, wenn ich einen schlechten Gedanken habe, tut mir leid, Jesus, dass ich da schon wieder dran gedacht habe und bitte vergib mir das und mach doch, dass ich danach nicht wieder dran denke. Und dann 2 Minuten später kommt der Nächste. Und dann wieder so, ja, tut mir leid, Jesus, schon wieder dran gedacht, ach man, ist auch echt voll ärgerlich und mach doch, dass das nicht wieder vorkommt. Ein paar Minuten später dann das Gleiche wieder. Und ich war irgendwie den ganzen Tag nur damit beschäftigt zu sagen, ja, tut mir leid, Jesus, schon wieder irgendwie passiert, schon wieder so ein blöder Gedanke und mach doch, dass das aufhört. Und was dabei passiert, psychologisch, ist, dass du dich nur noch um Sündensachen drehst. Und je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr kommt das auch. Bei uns hat mal einer einen guten Vorschlag gemacht, wir haben das nie umgesetzt. Der hat gesagt, wir müssten noch mal vorm Lobpreis, müsste einfach mal jemand mit so einem Schild über die Bühne gehen, auf dem steht, jetzt nicht an Sex denken. Und was passieren würde, ist ja ganz klar, ne, dass das nicht, das liest du gar nicht mit irgendwie. Und es würde sich keiner mehr auf den Lobpreis konzentrieren und alle wären bloß mit ihren Gedanken beschäftigt. Und genau das ist mir halt auch passiert, ne? Also da ich habe mich nicht mehr um Jesus drehen können, da hatte ich gar keine Zeit mehr für, weil ich mich die ganze Zeit um meine Sünde drehen musste. Ey, und das hüllt dich aus als Christ. Also es ist so schlimm, wenn du dich nur um das drehst, was du nicht kannst und was Sünde ist in deinem Leben, das erfüllt dich überhaupt nicht. Und es macht dich auch nicht frei. Frei macht es dich, wenn du auf Jesus guckst. Wenn du dich um Jesus drehst, dann wirst du auf einmal merken, ach Mann, 2 Wochen schon keinen komischen Gedanken mehr gehabt, wie kann das denn sein? Ach ja, klar, ich drehe mich die ganze Zeit um Jesus. Das ist das, was wirklich frei macht. Und so ist das, wie von dem Paulus hier redet, ist nicht der Sinn oder das Denken als die Summe der Gedanken, sondern das, wovon Paulus redet, ist eigentlich so der Grund, aus dem die Gedanken hervorkommen. Das, was Gott machen will, ist uns so tief innerlich verändern, dass gar nichts Schlechtes mehr rauskommt, weil er unseren ganzen Denkboden verändert hat und deswegen auf einmal nur noch gute Pflanzen rauskommen. Und das ist was völlig Übernatürliches. Ich glaube, das kannst du mit Psychologie und sowas irgendwie gar nicht erreichen. Das ist, dass Jesus dich so sehr verändert, dass du auf einmal überhaupt kein Interesse mehr an deiner ehemaligen Lieblingssünde hattest. Und du bist vielleicht jemand gewesen, du hast immer nur gelästert. Und es war voll schwer für dich, mal was Positives über Menschen zu sagen. Und auf einmal hat Jesus das so gedreht, dass es dir gar nicht mehr in den Sinn kommt, irgendetwas Negatives über irgendjemanden zu sagen. Und das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, irgendwie ein paar Gedanken zu ändern, sondern das, was Gott machen kann, wenn wir uns ihm hingeben, ist, dass er uns so verändert, dass einfach nichts Schlechtes mehr rauskommt. Und dann bist du nicht mehr damit beschäftigt, irgendwie immer irgendwie Gedanken abzuwehren, sondern du kannst einfach ja Jesus genießen und hast ein Maß von Freiheit, das sich viele gar nicht vorstellen können. Und das ist das, worüber Paulus hier redet. Und das, was wir machen wollen, ist einfach mal so ein paar Sachen durchzugehen und zu gucken, wo denn so klassische Denkfallen sind, wenn es über das Übernatürliche geht, und dann einfach eine Möglichkeit zu haben, Jesus auch zu bitten, dass er uns in diesem Bereich ändern kann. Und ich teile euch jetzt mal etwas aus. Ich habe es extra nicht als PowerPoint mitgebracht, weil ich Beamern da so ein bisschen misstraue. Da ist sehr viel Text drauf und das wird meistens nicht so dargestellt. Das ist der Fahrplan. Ich habe mich immer gefragt, wie man sowas lehren kann, und das war also für mich ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Mir hat nämlich jemand zu Weihnachten so eine Engelskala geschenkt, wie man in göttliche Liebe reinkommen kann. Und dann hat das Klick bei mir gemacht. Der Begriff Engelskala kommt nicht von Engeln, sondern kommt von einem amerikanischen Missiologen namens James Engel. Der hat 1973 ein Buch geschrieben, in dem er sich Gedanken darüber macht, was denn eigentlich mit der Ernte falsch gelaufen ist. Und er ist so ausgegangen von der Frage, dass Jesus ja gesagt hat, das Feld ist weiß zur Ernte. Und warum erleben wir so selten, wie das Menschen dann trotzdem abgeerntet werden? Warum ist irgendwie so wenig evangelistischer Erfolg da? Und er hat ein Stufenmodell aufgestellt. Ja, das ist auch da drin. Ja, das ist auch da drin, genau. Hätte ich nicht ausgeben. Ja doch, irgendwie, das hätte ein bisschen Blättern erspart. Das ist wahrscheinlich leichter, das in der Hand zu haben, als es, mir ist egal, wie ihr es wollt. Also er hat ein Stufenmodell aufgestellt über die Schritte, die ein Mensch normalerweise gehen muss, der alles Übernatürliche ablehnt und gar nicht daran an die Möglichkeit glaubt, dass es einen Gott gibt, bis dahin, wo er in der Gemeinde mitarbeitet. Und das sind halt so verschiedenste Schritte. Irgendwie erst wird er anfangen zu glauben, dass es was Übernatürliches gibt, dann wird er glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, dann wird er irgendwann diesem persönlichen Gott sein Leben geben und so weiter. Und nachdem ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, man könnte das Gleiche auch aufbauen für den übernatürlichen Dienst und einfach mal gucken, wie man von man erlebt keine Wunder dahin kommen kann, dass man überhaupt erstmal Wunder regelmäßig erlebt und dann auch in geistliche Elternschaft reinkommt, sodass man anderen Leuten helfen kann, auch Wunder regelmäßig zu erleben. Und genau darum geht es. In der untersten Stufe, das ist das, was ich mit 1 bezeichnet habe, erlebt man quasi nichts Übernatürliches. Und ein Grund dafür ist, es gibt eine große theologische Strömung, und wahrscheinlich kommen einige von euch auch aus diesem Hintergrund, die sagt, dass Zeichen und Wunder generell aufgehört haben. Bei Jesus war es wichtig, um ihn als Messias zu bestätigen, und nachher bei den Aposteln war es auch noch wichtig, dass was Übernatürliches passiert, um der jungen Kirche so ein bisschen Anschubenergie zu geben. Aber dann irgendwann spätestens mit dem Tod des letzten Apostels hat es aufgehört und es gibt nichts Übernatürliches mehr. Und wenn du so eine Weltanschauung hast, dass du einfach davon ausgehen kannst oder ausgehen musst davon, dass Gott nichts Übernatürliches mehr tut, dann ist es ja klar, dass du dem Übernatürlichen sehr, sehr skeptisch gegenüberstehst. dass du es dir zum einen nicht vorstellen kannst und dass du zum anderen, wenn mal was Übernatürliches passiert, die du dir nicht vorstellen kannst, dass die Quelle dieses Übernatürlichen wirklich Gott ist. Das Ganze hat auch ein Fachwort, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das heißt Dispensationalismus. Kennt ihr das? Ja, ne? Gut. Ja, ich sag ja, es kommen jetzt ein paar schwierige Worte. Und Dispensationalismus heißt eigentlich, also es kommt vom lateinischen Dispensation, sind so Zeitabschnitte, und Vertreter des Dispensationalismus gehen halt aus, dass Gott in verschiedenen Zeiten unterschiedlich mit seinem Volk umgegangen ist und dass es eben auch so einen Zeitabschnitt gegeben hat des Heiligen Geistes, der jetzt leider vorbei ist, aber wo einfach Gott halt wirklich gewirkt hat. Das ist sehr berühmt geworden durch Prediger wie John Nelson Darby, der die Brüderbewegung gegründet hat, oder Cyrus I. Schofield, der eine Bibelübersetzung, nein, hat keine Bibelübersetzung gemacht, sondern der hat Anmerkungen zur Bibel gemacht, die sehr bekannt geworden sind. Kennt bestimmt irgendwie die Schofield-Bibel, das sind so seine Anmerkungen da drin. Und der hat das Ganze im Grunde genommen für ganz stark salonfähig gemacht, diese Theologie, dass es aufgehört hat. Das Ganze basiert eigentlich auf einer einzigen Bibelstelle, die auch meines Erachtens sehr falsch ausgelegt worden ist. Nämlich, wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das ist 1. Korinther 13, Vers 10 nach der Elberfelder Übersetzung. Und man geht halt davon aus, dass das Vollkommene, das kommen soll, die Bibel ist. Und seit es die Bibel gegeben hat, braucht man das Übernatürliche nicht mehr. Ist natürlich, wenn du es vom Zusammenhang her liest, ist es schlichtweg falsch. Der Zusammenhang ist natürlich, wenn der Himmel da ist, dann braucht man tatsächlich keine Geistesgaben mehr, weil im Himmel gibt es keine Heiden, da braucht man nicht zu evangelisieren. Im Himmel gibt es keine Kranken, da braucht man keinen zu heilen. Im Himmel wissen wir sowieso alles, dann braucht auch kein Prophetie mehr zu sein. Und da wird alles übernatürlich abgetan werden, weil es einfach sowieso völlig normal ist. Und es geht natürlich nicht darum, dass die Bibel damit gemeint ist. Ich hatte vor 3 Jahren mal ein Heilungsseminar in Bielefeld. Das war echt lustig. Da war so eine junge Frau, die zufällig da vorbeigekommen ist und auf ganz komischen Umwegen dann bei diesem Heilungsseminar gelandet ist. Und in der Pause spricht sie mich an und sagt so, ja, aber das Übernatürliche hat doch aufgehört. Steht doch da 1. Korinther 13, Vers 10, irgendwie, dass es das gar nicht mehr gibt. Das habe ich immer so gehört. Und ich so, ja, sehe ich ein bisschen anders und guck mal, vielleicht redet Gott ja so im Laufe des Seminars noch zu dir. Und am Ende kam sie dann so beim Aufruf nach vorne. Und wir haben für sie gebetet und erst kommt der Heilige Geist auf sie und sie fällt geradewegs um, irgendwie hat voll die Erfahrung mit Gott, ist also tatsächlich so ein paar Sekunden wirklich weg und total glücklich, irgendwie, dass Gott sie irgendwie so überrascht. Und dann haben wir noch für ihr Bein gebetet, das so kurz gewesen ist, das dann auch noch ausgewachsen, und sie war also nachher total begeistert irgendwie davon, ne? Kommt da mit dem Anspruch eigentlich, dass das Übernatürliche gar nicht mehr da ist, und wird also so irgendwie von Gott da geflasht, irgendwie, dass es was richtig Tolles für sie war. Und da denke ich voll gerne dran. Aber das ist super, wenn Gott dann so eine theologische Prägung auf einmal so richtig übernatürlich aufbricht. Ich habe eine ganze Weile im Internet mit jemandem diskutiert, der auch ganz sicher war, irgendwie, dass das nicht funktioniert. Und das war echt so ein unerquickliches Gespräch. Ne? Ich habe meine Bibelstellen gehabt, er hat seine Bibelstellen gehabt. Und wie das halt so ist, ne? Er meint, ich bin Ketzer, ich meine, er ist ein Ketzer. Und es wird dann ganz schnell unerfreulich und irgendwie so ein Grabenkrieg. Und es hat einfach nicht geklappt. Ich konnte ihn nicht überzeugen. Ja, und irgendwann schreibt er mir eine E-Mail. Und sagt, dass er hat einen Bauernhof in Portugal und sagt, er geht zur Quelle und auf einmal kommt der Heilige Geist über ihn und er hat 3 Tage lang nur noch in Sprachen reden können. Und am Ende dieser 3 Tage war er völlig davon überzeugt, Storch hat recht, das Übernatürliche gibt's wirklich, Gott heilt immer noch Leute und der Heilige Geist ist genauso wie früher. Ach, wenn das doch immer so sein könnte, wenn das doch immer so sein könnte. Ist leider nicht immer so, aber das hat mich total aufgebaut. Das hat einfach, ach, das war schön. Das mag ich. Wenn ihr tiefer reinkommen wollt in das Thema Weltanschauung, ich weiß nicht, ob wir das Buch da haben, aber es ist so ein Typ namens Charles Kraft hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Christianity with Power. Wer ist das auf Deutsch? Nee, das ist Wrestling Dark Angels. Oh, schade. Gibt's nicht auf Deutsch. Aber auf Englisch ist es auch also sehr lohnenswert. Er analysiert das halt, was unsere Welt sich damit zu tun hat, ob wir was Übernatürliches erleben oder nicht. Und in so einem Denkschema, dass das Übernatürliche von Gottes Seite aufgehört hat, wirst du es nicht erleben. Ich habe einen Artikel gelesen von so einem, wem auch immer, ich weiß es gar nicht mehr, also so ein ganz evangelikaler Typ, der das halt auch gesagt hat, dass sie nicht damit rechnen, dass nochmal etwas Göttliches kommt, dass sie aber im Gegenteil davon ausgehen, dass es in der Endzeit eine dämonische Erweckung geben wird. Und der es also ganz klar gesagt hat, dass immer, wenn Leute meinen, dass Gott heilen würde, wäre es eigentlich der Teufel. Und dass solche Leute das nicht suchen, ist natürlich völlig klar. Die haben ja eher Angst davor, dass da irgendwas Übernatürliches passiert. Und ich finde das echt ganz schlimm, weil von der Theologie her kommt mir das so vor, als ob Gott und der Teufel irgendwann die Seiten gewechselt hätten. Damals im Neuen Testament war es irgendwie ganz klar, Krankheit ist böse, das kann nicht von Gott kommen, Heilung ist gut, das muss von Gott kommen. Und jetzt, 2000 Jahre später, triffst du Leute, die sagen, für dass Gott Menschen krank macht, um ihnen etwas zu zeigen und dass man aufpassen muss mit Menschen, die Heilungserfahrung haben, weil das auf jeden Fall von unten sein muss und weil das nicht Jesus sein kann. Also das ist so ein verkehrtes Denken, das bei manchen drin ist und das muss raus. Also solange solche Gedanken da sind, wird es fast unmöglich sein, das Übernatürliche zu erleben. Es hat mal eine ganz starke Erweckung gegeben, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, die pfingstliche Erweckung, also wo super viele Gemeinden gegründet worden sind und ein starkes Wirken des Heiligen Geistes da war mit Sprachen, Reden und allem. Und das ist in Deutschland, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und so hat es 1909 eine Erklärung gegeben, die kommt ganz aus der Gegend hier, nämlich aus Berlin, die Berliner Erklärung, wo viele Gemeinden und angesehene Theologen damals etwas über das pfingstliche Erleben gesagt haben und über das ganze Übernatürliche und das also mit Bausch und Bogen verdammt haben. Und ich wollte euch mal ein kleines Stück irgendwie daraus vorlesen, damit ihr einfach mal wisst, irgendwie auf was für einem geistlichen Erbe wir in Deutschland immer noch stehen und was uns da so Schwierigkeiten macht. Da heißt es, wir sind nach ernster gemeinsamer Prüfung eines umfangreichen und zuverlässigen Materials vor dem Herrn zu folgendem Ergebnis gekommen. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistesbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Natürlich ohne Belege dafür. An der Überzeugung, dass diese Bewegung von unten her ist, kann die persönliche Treue und Hingebung einzelner führender Geschwister nicht irre machen. Auch nicht die Heilungen, Zungen, Weissagungen und so weiter, von denen die Bewegung begleitet ist. Schon oft sind solche Zeichen mit ähnlichen Bewegungen verbunden gewesen. Zum Beispiel mit verschiedenen Sekten, die ich nicht kenne. Und so weiter und so weiter. Also total krass, ne? Da macht Gott mal was Übernatürliches. Und es haben sich also in der Zeit auch in Deutschland Tausende, wirklich buchstäblich Tausende von Menschen bekehrt. Und es ist so viel Übernatürliches da gewesen. Es waren so viele Heilungen da, irgendwie so vieles, was direkt von Gott kam. Und dann sehen Leute das und sagen, nein, das kann nicht Gott sein, das muss irgendwie von unten sein. Und dass das natürlich irgendwie einiges an geistlicher Vollmacht beendet, ist eigentlich klar. Und das Schlimme ist, dass es immer noch viele Leute gibt, die glauben, dass das in Ordnung war, diese Berliner Erklärung, und auch meinen, dass wir immer noch wieder zu stehen sollten und dass viele von uns in so einem geistlichen Klima aufwachsen, in dem uns eigentlich von Anfang an eingeimpft wird, dass Gott nicht mehr übernatürlich ist. Und wenn du reinkommen willst in irgendetwas Übernatürliches, dann ist es nötig, dieses Denken zu überwinden. Und dann ist es egal, ob das irgendwie durch Bibellesen kommt, dass du im Wort überführt wirst oder ob es vielleicht irgendwie wie bei meinen beiden Beispielen da gerade einfach was richtig übernatürlich ist, ist, dass Gott dich einfach völlig überrascht. Aber es muss etwas passieren, damit du da rauskommst. Das zweite auf der Stufe nenne ich mal wissenschaftliche Theologie, und das ist das, was eigentlich jeder landeskirchliche Pfarrer und jeder katholische Priester in seinem Hochschulstudium gelernt hat. Nämlich, dass die Bibel eigentlich nur ein Buch ist, wie jedes andere Buch auch, und dass es kein Buch ist, in dem man Gott kennenlernen kann, und dass die Wundergeschichten in der Bibel alle nicht so stattgefunden haben, sondern dass sie im Laufe der Zeit dazugekommen sind, aber dass sie auf keinen Fall passiert sind. Und es gab mal einen ganz berühmten Theologieprofessor, Rudolf Bultmann hieß der. Der hat irgendwann in den 40ern eine Rede gehalten in Marburg und hat von der Entmythologisierung des Christentums geredet. Und es ging ihm darum, allen übernatürlichen Ballast rauszuschmeißen aus der Bibellehre und nur noch die paar Worte Jesu übrig zu lassen, von denen er überzeugt war, dass Jesus sie wirklich gesagt hat. Und er hat nicht an Auferstehung oder sonst was geglaubt, sondern er hat gesagt, Christus lebt nur in der Verkündigung. Nur als Idee. Wenn man über ihn redet, dann ist es, dass er gerade wieder lebendig wird. Aber eigentlich ist Jesus natürlich nicht aufgestanden, erstanden. Und im Original heißt das, das möchte ich euch auch mal kurz vorlesen, sagt er, erledigt sind die Geschichten von der Himmel- und Höllenfahrt Christi. Erledigt ist die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes und des Entrafftwerdens der Gläubigen in die Luft ihm entgegen. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Erledigt ist durch die Kenntnisse und Kräfte der Gesetze der Natur, der Geister und Dämonenglaube. Die Wunder des Neuen Testamentes sind damit als Wunder erledigt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Wow. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum in den Landeskirchen so wenig Übernatürliches vorkommt, ich meine, das ist der Grund. Irgendwann im 18., 19. Jahrhundert muss das gewesen sein, da gab es einen Mann namens Semmler und der hat gesagt, Bibel ist einfach ein Buch wie jedes andere und wir gehen textkritisch da dran, man kann das irgendwie verstehen im Rahmen der Zeitgeschichte, aber es ist nichts Göttliches da drin. Und das ist eigentlich so der Blickwinkel, der an jedem theologischen Hochschulseminar gelehrt wird, dass das Übernatürliche per se völlig ausgeschlossen wird, dass es das Übernatürliche nicht gibt. Und wenn du über Jahre hinweg das hörst, dann ist es klar, irgendwie, dass du nicht mehr mit dem Kranken beten wirst. Dann ist es klar, dass du nicht damit rechnest, dass Gott redet und dass du gewissen Skeptizismus sogar dagegen hast, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und das muss sich im Grunde genommen ändern. Also wenn wir wirklich mal groß flächendeckend in das Übernatürliche reinkommen wollen in Deutschland, dann muss sich eigentlich auch die Hochschultheologie ändern, weil es dann eigentlich nicht geht, dass die meisten Pastoren und sonst wie Geistlichen in Deutschland mit so einer Prägung aufwachsen. Und das Pikante an der Sache, und das ärgert mich auch schon fast, ist, dass dieser Rudolf Bultmann ein Zeitgenosse war von Hermann Zeiss. Und die haben 300 Kilometer vielleicht auseinander gelebt und gewirkt. Und eigentlich hätte er Wunder sehen können. Das war fast vor seiner Haustür irgendwie, dass da Tote auferstanden sind und Gelähmte aus ihren Rollstühlen aufgestiegen sind. Aber er hat's nicht gerafft. Und es gibt so ein paar Kassetten von Hermann Zeiss, wo er auch dann direkt gegen Rudolf Bultmann wettert und sagt, ja Rudolf, komm doch mal hier vorbei und guck dir das doch mal an, was da passiert. Und er hat's offenbar nicht mitgekriegt. Also während Gott eigentlich einen Aufbruch geschenkt hat, der in Deutschland seinesgleichen bis heute sucht, ist gleichzeitig es passiert, dass man an den Grundlagen gesägt hat, die es bringen könnten, dass wir mehr ins Übernatürliche reinkommen. Beides waren Zeitgenossen und trotzdem hat Bultmann das nicht mitgekriegt. Total ärgerlich. Und es ist auch falsch und wirklich ganz gewiss falsch, die Bibel nur als ein ganz normales Buch zu lesen. Also das beraubt uns so vieler Sachen. Wenn du nicht davon ausgehst, dass diese Geschichten wirklich passiert sind, dann bleibt letzten Endes fast nichts übrig. Und die Bibel ist nicht irgendwie dazu da, dass wir es als ein wissenschaftliches Buch nehmen. Es ist nicht dazu da, dass wir es als Geschichtsbuch nehmen, sondern es ist dazu da, Gott zu offenbaren. Kenneth Hagin hat das mal so schön gesagt, hat gesagt, das geschriebene Wort offenbart das lebendige Wort. Und wenn Bibelstudium dich nicht dazu bringt, dass Christus größer wird dadurch, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Wenn du nicht den auferstandenen Jesus in der Bibel findest, dann liest du irgendwie falsch Bibel. Denn eigentlich ist es dazu da, dass Christus uns größer wird. Das ist irgendwie das ganze Ding an der Bibel. Und ich weiß, wir können da nicht besonders viel machen und so. Wir sind nicht in der Position, da irgendwelche Lehrpläne zu verändern. Aber man kann ja wenigstens dafür beten, dass es vielleicht schon mal hin und wieder mal so eine Uni gibt, die auch Kurse im übernatürlichen Bereich anbietet. Das würde ich total super finden. Also ich bete auch schon immer dafür, dass ich vielleicht auch mal eine Möglichkeit habe, an der Uni so einen kleinen Kurs zu machen darüber. Es wäre so schön. Also es gibt doch eine tolle Geschichte, die muss ich euch auch noch eben erzählen. Richard Clinton kennt ihr ja, ne? Das ist so ein großer Vineyard-Typ, der irgendwie so Leiterschaftsseminare macht. Und der hat mal eine Geschichte erzählt, wie er an eine Universität eingeladen worden ist, um da über Heilung zu reden. Und er kommt da an und ist schon ein bisschen zu spät. Und da ist der ganze Hörsaal ist voll mit Studenten und vorne sitzen irgendwie so 3, 4, 5 Professoren, irgendwie jeder hinter so einem Bücherstapel und sind jetzt bereit, ihn auseinanderzunehmen. Und so die erste Frage an ihn ist dann auch, ob er sein griechisches NT auch mit hätte und er so, nee, ich kann kein Griechisch und dann schon großes Kopfschütteln, so, was sollen wir mit so einem Menschen anfangen? Und dann fängt er halt an und redet irgendwie über das Übernatürliche und über Wunder und auf alles, was er sagt, weiß irgendein Professor garantiert eine Entgegnung und sagt, ja, aber hier, das ist doch so aufzufassen und das auch anders und griechisch und aramäisch und hast du nicht gesehen? Und er gewinnt irgendwie keinen Boden. Und am Ende, als ihn total zerfetzt haben, und er eigentlich schon fast gedemütigt da vor dieser Klasse steht, sagt er, ja, lass mich das doch noch einmal irgendwie demonstrieren, wenigstens, was ich meine. Und er hat dann so eine Prophetie und sagt, hier ist jemand irgendwie, der, du hast so diese und jene Krankheit und das seit so und so lange. Und einer dieser Professoren, so der schärfste Hund, irgendwie kriegt einen total roten Kopf und packt seine Bücher zusammen und rennt raus. Und alle sind total am Lachen und Richard fragt so, ja, ey, was ist denn jetzt passiert? Und dann die Studenten sagen ihm so, ja, das ist der, der gerade rausgegangen ist und das passte exakt irgendwie in das, in seine Lebenssituation hinein und Gott hat ihn einfach voll überführt. Hey, und das ist so gut. Wir kommen vielleicht intellektuell nicht immer an gegen solche Leute, aber der Geist Gottes, der kann Sachen machen, der kann Leute auf einem Niveau erreichen und erwischen, wo wir menschlich gar nicht drankommen könnten. Und wenn wir in der Kraft Gottes unterwegs sind, dann können wir sehen, dass solche Bollwerke fallen. Und ich möchte das so gerne sehen. Ich möchte so gerne sehen, dass die Mehrzahl der landeskirchlichen Pastoren anfangen, für Heilung zu beten. Dass es normal wird in unseren Kirchen, wie das Dämonen ausfahren. Dass es normal wird, dass unsere Kirchen endlich mal wieder relevant sind für das Leben der Menschen. Ich meine, ist ja klar irgendwie, dass keiner irgendwie gerne in die Kirche geht, wenn man irgendwelche Predigten hört, die mit dem Leben gar nichts zu tun haben und Gott da nicht begegnet. Aber eigentlich muss es anders sein und ich hoffe, dass meine Zeit kommt, wo der erste Gedanke, wenn man krank ist, nicht ist, zum Arzt zu gehen, sondern zum Pastor zu gehen. Weil man weiß, irgendwie in der Kirche geht was ab. Oder wenn man arbeitslos ist, nicht der erste Gedanke ist, irgendwie, dass man zum Arbeitsamt geht, sondern nee, ich gehe mal irgendwie bei meinem Priester vorbei und lass mal für mich beten und guck mal, was Gott dann macht. Und wenn unsere Gemeinden und Kirchen dafür bekannt wären, dass solche Sachen passieren, also ich glaube, dann haben wir so viel Erweckung, wie man auch bloß irgendwie gerade ertragen kann. Und das muss passieren, das wäre so schön. Das dritte und letzte in dieser ersten Stufe, oder nee, Quatsch, das gehört irgendwie noch dazu, gehört eigentlich noch so zur wissenschaftlichen Theologie, ist so das wissenschaftliche Weltbild, in dem wir alle groß geworden sind. Ich weiß, dass es im Osten stärker ist als im Westen, also dass da ja gerade irgendwie zur DDR-Zeit man sich ja auch wirklich bemüht hat, Glauben richtig systematisch aus den Köpfen von Leuten rauszukriegen und dass deswegen viele noch nicht mal mit einer vagen Vorstellung von Gott unterwegs sind. Aber auch im Westen wächst du eigentlich in einem Klima auf, wo dir in der Schule schon erklärt wird, es gibt nichts Übernatürliches. Der Glaube an Gott ist letzten Endes irgendwie gleichwertig mit dem Glauben an den Weihnachtsmann und den Osterhasen und genauso wenig, wie man Angst im Dunkeln haben muss, weil es keine Gespenster gibt, genauso wenig muss man beten, weil es einfach per se ausgeschlossen wird, dass es irgendetwas Übernatürliches gibt. Und ich bin sicher, dass diese Vorstellung mit jedem, der in Deutschland aufgewachsen ist und in einer deutschen Schule gewesen ist, dass diese Auffassung mit jedem von uns etwas gemacht hat. Und ich merke das an mir so stark. Also egal, wie lange ich mich jetzt schon damit beschäftigt habe, es ist immer noch irgendwie, dass diese naturwissenschaftliche Prägung da ist und dass ich ganz oft, wenn ich für Leute bete, mir nicht vorstellen kann, dass es wirklich passiert ist, auch wenn ich es sehe. Ich habe das gestern erzählt, irgendwie dieses Bein, das ich gesehen habe, 6 Zentimeter nachgewachsen und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dann sitze ich in meinem Auto und frage mich, ob ich es gesehen habe. Weil es eigentlich von meinem Weltbild her nicht sein kann, dass es passiert ist. Und ich finde das so schwer, das rauszukriegen. Ich habe das in so vielen Unterrichtsstunden gehört, ich habe es in so vielen Büchern gelesen, so viele Leute haben es mir gesagt, dass es das Übernatürliche nicht gibt, dass es mir schwer fällt, es zu glauben, wenn ich sehe. Und ich bin sehr sicher, dass es wahrscheinlich fast jedem von euch so geht. vielleicht gibt es ein paar, die immun dagegen sind oder mehr oder weniger immun, aber eigentlich jeder von uns hat es mitgenommen und jeder von uns wird davon beeinträchtigt sein. Und im Grunde ist es so, dass das Weltbild der Bibel so anders ist als das Weltbild, das wir mitgekriegt haben, dass man schon sehr viel Erneuerung des Denkens braucht, um da hineinzukommen, dass man das für wahr halten kann. Wenn du dir vorstellst, während wir hier jetzt reden, ist der Raum picke, packe, voll im Unsichtbaren. Es sind jede Menge Engel hier. Vermutlich werden ein paar Dämonen noch da sein, die irgendwie resistent sind, die wir nicht rausgekriegt haben. Der Heilige Geist ist hier, Gott selber ist hier durch den Heiligen Geist. Und egal, ob wir das merken oder nicht, der Raum ist voll. Aber das zu glauben, ist gar nicht mal so einfach. Und es ist noch schwieriger, da reinzukommen, dass es Realität ist und dass man es wahrnehmen kann. Im Grunde genommen ist es so, dass der Raum ist auch voller Radiowellen und man merkt das auch nicht. Aber wenn ich jetzt ein Radio hinstellen würde und das einstellen würde, dann würdest du auf einmal Ton kriegen. Und da könnte man es beweisen. Aber genauso wie Radiowellen hier sind, ist das Ganze übernatürlich. Hier ist eine unsichtbare Welt hier. Aber es ist schwer, von unserem Weltbild aus da reinzukommen. Ich meine, erzähl mal jemandem, dass du einen Engel gesehen hast. Also das ist für manche Leute ist das so schräg. Das ist schon eine Herausforderung, wenn du von Gott redest, aber wenn dann noch ein Teufel kommt und noch Engel und dann noch Dämonen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also da, das ist mehr, als die meisten Leute fassen können. Und wir werden es nötig haben, über diesen Bereich wegzukommen. Es wird nötig sein, dass wir uns daran gewöhnen, dass es mehr gibt als unsere 5, 6, wie viele Sinne hat man? Als unsere paar Sinne? 7? Nee. Riechen. Riechen. Hören, schmecken, sehen, fühlen. 5. Genau. Egal. Das ist ja voll kompliziert hier. Also auf jeden Fall, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es mehr gibt, als unsere Sinne wahrnehmen und dass das Übernatürliche einfach da ist. Und man gewöhnt sich natürlich daran, wenn man es regelmäßig erlebt, aber es wird trotzdem einfach so sein, du wirst es merken, dass diese Blockade da ist und dass es gar nicht so leicht ist, darüber zu kommen. Und das Dritte auf dieser Ebene, das ist ganz einfach. Das ist einfach Uninformiertheit. Es gibt Leute, die mit Jesus leben und die haben noch nie gehört, dass Gott Leute heilt. Die haben noch nie gehört, dass Gott immer noch redet und deswegen erleben sie es auch nicht, weil sie sich nicht danach sehen, es nicht haben wollen, einfach weil sie es nicht kennen. Es gibt so einen anderen großen Heilungsmenschen, der heißt John G. Lake, ist auch schon eine ganze Weile tot. Der hat die Healing Rooms gegründet, die es auch mittlerweile eigentlich überall in Deutschland gibt. Und John G. Lake kam aus einer Familie, die sehr groß war. Ich glaube, er hatte 10 Geschwister, irgend sowas in dem Dreh. Und es war immer einer krank und auch die meisten irgendwie mit schweren Krankheiten. Viele von seinen Geschwistern sind gestorben. Und alles waren Christen, aber sie hatten nie gehört, dass Gott immer noch heilt. Und dann kam irgendwann John Alexander Dowie, von dem ich schon geredet habe, nach Amerika und hat Heilungsgottesdienste gemacht. Und die Frau von John G. Lake ist da geheilt worden. Sie hatte irgendeine Herzkrankheit, dass sie monatelang nur im Bett liegen konnte und unheilbar und alles. Und sie war dann da und der John G. Dowie hat für sie gebetet und sie ist geheilt geworden. Heilt worden. Und das hat was freigesetzt. Und auf einmal hat die ganze Familie gegen Krankheit gebetet und dann ist eine Schwester von John G. Lake zurückgekommen, die war schon tot, dann haben sie für die gebetet, dann hat Gott sie noch geheilt und infolgedessen hat John G. Lake nachher einen riesengroßen Heilungsdienst gehabt. Und das alles hat eigentlich damit angefangen, dass er die Information gekriegt hat, dass Gott immer noch heilt. Und das ist auch so ein Ding, wo ich unsere Verantwortung sehe. Lasst uns über das Übernatürliche reden. Also lasst uns das wieder zum Gesprächsthema machen. Lass uns mit Leuten irgendwie darüber sprechen, die noch nie vielleicht gehört haben, dass Gott immer noch redet. Wenn du solche Christen kennst, dann sprich einfach mal mit ihnen und gib Gott eine Möglichkeit, dass er ihr Weltbild ändern kann und in ihr Leben reinsprechen kann. Und ich meine, dass er schon vieles machen wird, weil du letzten Endes in jeder Gemeinde Leute treffen wirst, die Interesse daran haben und die eine gewisse Grundoffenheit dem Heiligen Geist gegenüber haben. Und wenn wir bereit sind, darüber zu sprechen, dann wird sich das ausbreiten. Wenn du daraus bist, wir machen gleich eine Pause, ich glaube, ihr braucht eine, oder? Ja gut, also auch wie gesagt, ich bin Pastor, ich bin es gewohnt zu schlafen und zu reden, also von daher. wenn du da rauskommst, nee, dann kommt eigentlich das, was bei Christen normalerweise eigentlich Grundkonsens sein sollte, nämlich die Erkenntnis, dass Gott heilen kann, weil er ja schließlich allmächtig ist und dass es auch gelegentlich einmal vorkommt. Das hat immer noch nicht besonders viel mit dir selber zu tun, aber du hast auf jeden Fall schon mal so diesen Schluss, Gott ist allmächtig, er kann alles machen, also kann er auch heilen. Und dann wirst du wahrscheinlich Geschichten hören, dass Gott irgendwo in der Mission jemanden geheilt hat. Ist irgendwie komisch, in der Mission passieren immer andere Sachen als hier bei uns. Und dann wirst du dich vielleicht über Geschichten freuen, dass in Afrika irgendjemand ein Glasauge wieder gesund geworden ist und der dann durch seine beiden Augen gucken konnte. Oder du hörst, dass in Korea irgendjemand, keine Ahnung, vom Herzfehler geheilt worden ist. Und du hast auf jeden Fall schon mal so ein gutes geistliches Fundament, dass du sagst, Gott kann es auf jeden Fall machen. Und wenn es mal vorkommt, dann kann es wirklich von Gott sein und es ist nicht irgendwas Böses, Übernatürliches, sondern es ist einfach ganz normal, Gott kann es machen und hin und wieder passiert das auch. Und das sollte so ein Konsens sein und ich gehe eigentlich mal davon aus, dass jeder, der heute hier ist, mindestens das unterschreiben würde und sagen würde, ja, Gott ist allmächtig und deswegen kann er es machen. Oder ist irgendjemand, der das anders sieht? Gut. Dann machen wir 5 Minuten Pause.